Unser Business Model funktioniert auch nur, wenn unsere Startups halt Geld zurückbringen. Das heißt, wir müssen das Gefühl haben, dass diese Leute dieses Produkt extrem erfolgreich machen können.
Mit Nines klar zu kommen, kannst du in jedem Job da lernen müssen, aber im Unternehmertum eben nochmal doppelt so schnell und doppelt so viel.
Der Unterschied zu Essen oder zum Ruhrgebiet ist, dass wir hier geprägt sind von einem ganz starken Mittelstand. Wir haben hier ganz, ganz viele erfolgreiche Menschen, hart arbeitende Menschen, denen man das jetzt nicht ansieht. Die laufen nicht auf irgendwelche Konferenzen, die gehen nicht zu sexy Events.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Malte zu einer neuen Folge von For Professional Investors Only.
Hallo, grüß dich Christoph. Geht's gut?
Mir geht's prima, wie immer. Jetzt wird auch langsam die Sonne hier wieder ein bisschen mehr. Wir haben vor ein paar Wochen einen Private Banking Kongress in Köln gemacht und da habe ich mit der Paulina Vogel gesprochen. Sehr interessantes Gespräch. Tolle Gesprächspartnerin, die auch viel auf die Beine gestellt hat. Die war bei den Forbes 30 under 30. Sie hat einen CFA, sie ist Family Office Leiterin, sie ist eine Gründerin von einem Impact VC Unternehmen, nebenbei auch noch Doktorandin, hat mit 24 einen Fonds gegründet mit ihrem Mann, den sie in Barcelona kennengelernt hat, einen Impact-Fonds, setzt auf Gender Parity, nachhaltige Startups. Also das kann man eigentlich kaum glauben, wenn man das auf LinkedIn sehen würde. Wie ist sie denn überhaupt zu uns gekommen, zum Kongress? Erzähl mal.
Ja, die ist auch über LinkedIn in der Tat zu uns gekommen. Und zwar habe ich eine ganz nette und natürliche Vorstellung von ihrem Family Office auf LinkedIn gesehen. Das ist das Family Office der Familie Jentsch aus Essen. Und die haben sich einfach mal auf LinkedIn vorgestellt. Wir sind's und. Das kam so natürlich rüber und authentisch, dass ich gesagt habe, alles klar, das ist aber eine nette Vorstellung und wir sind in Kürze bei euch in der Nähe. Kommt doch auch aus Essen mal nach Köln, da haben wir unseren Kongress, dann können wir da zusammen starten. Und so war es ja dann auch.
Genau, sie hat ein paar Einblicke gegeben in die ganze Venture-Capital-Welt, weil das natürlich, man investiert wahnsinnig früh in Unternehmen, wo natürlich die Prognosen noch nicht so klar sind, wo man noch nicht weiß, wie entwickelt sich ein Geschäftsmodell, was wird das mal für Umsätze generieren. Und da hat sie auch erzählt, dass natürlich viele dieser Zahlen am Ende mehr aus Hogwarts kommen, als dass das jetzt wirklich eine gute Prognose ist. Aber wie man damit umgeht, wie man auch erkennt, in was man investiert. Sie erzählt auch, in wen sie investiert. Das sind ganz oft Gründerpaare, die gleichberechtigt sind oder auch Gründerinnen. Also sie hat einen sehr female-driven Ansatz. Sie investiert halt in Unternehmen, die auch Probleme von Frauen lösen, die auch wirklich nachhaltig ausgerichtet sind, also wie gesagt, das Impact-Thema. Und sie hat zum Beispiel auch erzählt, dass sie ganz oft die Leute die Frage stellt, warum willst du das überhaupt? Weil sie auch das Gefühl hat, hey, es gibt sehr viele Lifestyle-Gründer, die das einfach mal machen wollen und das frustriert sie auch ein bisschen. Sie sagt auch, Gründen ist nicht glamourös. Das wird immer in dieser ganzen LinkedIn-Instagram-Welt so wahnsinnig spannend und glamourös dargestellt, aber der Alltag ist es halt nicht so. Und dafür sensibilisiert sie auch in dem Gespräch. Wie hast du sie denn wahrgenommen?
Ja, auch sehr geerdet und ich glaube, das ist auch eine echt gute Mischung, wenn du so willst. Sie hat ja auch in Berlin gelebt oder auch in Barcelona, aber eben kommt auch aus dem geerdeten Ruhrgebiet. Und ich finde, das, was du gesagt hast, ist ganz richtig. Es wird immer dem Gründen an sich so wahnsinnig viel Lametta umgehängt. Am Ende ist das Unternehmertum. Und ich finde, solche Leute, die in Essen einen Kiosk oder das fünfte Bütchen aufgemacht haben, mindestens genauso bewundernswert wie irgendjemand, der sich mit geliehenem Geld da in Berlin irgendwas hingezimmert hat und da eine Diskokugel dranhängt. Kurzum, ich glaube auch dieses Empowering Female Founders, dass sie sich auf die Karte schreibt oder so, das liest man ja als Etikett bei LinkedIn auch bei so ziemlich jeder zweiten Lady. Das ist ja auch alles berechtigt und schön und gut. Ich finde nur, dass sie es auf eine ganz tolle Art und Weise schafft, diesem Etikett den nötigen Inhalt auch noch mitzugeben. Und ich glaube, das ist bei deinem Gespräch auch besonders rübergekommen.
Genau, sie ist in der Sache auch super klar. Sie erzählt auch einfach, dass das, was man auf LinkedIn sieht, dass das halt die Hochmomente von einer Karriere sind, aber dass halt der Rest drumherum halt glanzlos ist und dass man auch wirklich lernen muss, zum Beispiel mit einem Nein klarzukommen. Dass man das auch in jedem Alter lernen kann. Bei ihr war das jetzt sehr früh, weil sie schon wahnsinnig früh aktiv geworden ist. Tolles Gespräch. Ich würde sagen, wir hören mal rein.
Paulina, du bist Forbes 30 under 30, du bist Gründerin, du hast ein CFA, du bist Family Office Leiterin und du arbeitest nebenbei auch noch an einer Dissertation. Sag mir mal, wie viel schläfst du noch?
Doch, schlafen ist ganz okay. Es hat aber dazu geführt, dass ich bei meiner letzten Einreise in die USA in den zweiten Raum geschickt wurde, weil die so verwirrt waren, weil ich diese Frage, was meine Occupation ist, nicht so richtig beantworten konnte, weil ich da irgendwie auch teilweise nicht so mehr ganz durchblicken kann. Also es führt schon mal zur Verwirrung, aber ich glaube, im Grunde bin ich Unternehmerin.
Du hast mit 24 einen Impact-Fonds gegründet. Wo war das der, oder gab es da einen Moment, wo du dachtest, ja, okay, es war vielleicht doch ein bisschen naiv oder was hat dich weitermachen lassen?
Ja, mega naiv. Also ich glaube, am Anfang, das hat sich relativ organisch ergeben. Ich fühle mich in der Finanzwelt sehr wohl, fühle mich mit Zahlen sehr wohl, fand aber auch immer große Passion für Unternehmertum, für Startups. Und wenn man einmal in der Startup-Welt irgendwie aktiv ist, dann zündet das einfach ein Feuer in einem zu sehen, wie viele Menschen mich was bewegen wollen, mit wie viel Herzblut und wie viel Leidenschaft dahinter steht. Und dann hat sich das einfach wirklich so ergeben, dass Menschen in unserem Umfeld gesagt haben, hey, ihr macht doch da irgendwas mit Startups und ihr unterstützt sie doch, können wir da nicht mal rein investieren? Und dann hat sich eben unser erstes Portfolio aufgesetzt und nachdem das ganz gut gelaufen ist und wir da 11 Startup-Investments gemacht haben, haben wir die verrückte Idee gehabt zu sagen, komm, wir machen jetzt auf der gleichen These, also Impact und Gender Parity, raisen jetzt ein 40-Millionen-Fund. Und das war eben ein sehr hoch gestecktes Ziel, aber hätten es auch nicht erreicht, wenn wir das Ziel nicht gehabt hätten.
Nochmal kurz eine Nachfrage zu eurem Unternehmen Linox. Ihr sitzt in Essen, ihr seid gestartet in Barcelona. Erzähl mal ein bisschen über euch, was hat es damit auf sich?
Ja, ich habe einen Co-Gründer und Mann in Barcelona während unseres Finanzstudiums kennengelernt. Wir haben für das CFA-Institut den Merger von zwei Banken bewertet und haben uns dann gedacht, auch wenn wir irgendwie Banken helfen können mit unseren finanziellen Skills, dann auch Startups, Freunde von uns, die gegründet haben, tolle Ingenieure, aber irgendwie keine Ahnung von Finanzen hatten oder wie man die erste Finanzierungsrunde gründet. Und deswegen ist in Barcelona die Idee geboren, dass wir gesagt haben, wir unterstützen Startups, wir arbeiten mit Startups und aus unserer Arbeit mit den Startups hat unser Netzwerk an Unternehmern und Investoren dann gesagt, ey, irgendwie cool, wir möchten aber gar nicht diese Arbeit, die ihr mit denen macht, machen. Wir möchten eigentlich nur vielleicht investieren und hoffentlich kommt was bei zurück und auf jeden Fall möchten wir diese Gründer und Gründerinnen unterstützen. Und ich glaube, da fanden auch einige ganz cool, dass wir da einen ganz guten Zugang zu den Gründern und Gründerinnen hatten. Genau, deswegen geboren in Barcelona, sind dann nach Berlin gezogen, haben da dann nochmal 2 Jahre die Berlin-Bubble mitgenommen und haben uns angeguckt, wie es dann wirklich da vor Ort ist und bringen das Ganze und den Spirit jetzt hoffentlich hier ins Ruhrgebiet und nach Essen.
Was ist anders in Essen als in Berlin?
Alles.
Ist das gut oder schlecht?
Das ist immer eine Frage der Perspektive. Nein, natürlich ist Berlin ganz anders. Berlin hat es einfach in seiner DNA, dass da Unternehmertum großgeschrieben wird und aber Unternehmertum wirklich auf Start-up-Basis. Also das merke ich schon. Der Unterschied zu Essen oder zum Ruhrgebiet, auch über Essen hinaus, ist, dass wir hier geprägt sind von einem ganz starken Mittelstand. Wir haben hier ganz, ganz viele erfolgreiche Menschen, hart arbeitende Menschen, denen man das jetzt nicht ansieht. Die laufen nicht auf irgendwelche Konferenzen, die gehen nicht zu sexy Events, sondern die arbeiten halt und dann gehen die nach Hause und dann haben die halt auch um 6, 7 oder so Zeit mit ihrer Familie und es läuft hier einfach alles ein bisschen anders, aber es ist sehr viel bodenständiger und ich muss auch sagen, dass nach 4 Jahren in der Start-up-Welt, wo man so wahnsinnige Bewertungen sieht, obwohl eigentlich noch nichts geschaffen ist. Wenn man dann zurückkommt hier und sich dann, schauen uns an, ob wir uns ein Handwerkerportfolio zusammenstellen wollen. Wenn man dann in solche Betriebe guckt, die wirklich 100, 150 Jahre lang Cashflows generieren und eben sehr, sehr, ja, so klassische Cash-Cows irgendwie sind, was die Bewertungen dann wirklich ein Bruchteil sind von einem 3-Mann-Startup mit einer Idee, das erdet einen dann wieder und das bringt dann auch einiges wieder irgendwie in Relation.
Du kommst ja aus einem Familienunternehmerumfeld. Inwiefern hat denn das deine Vorstellung davon geprägt, was gutes Unternehmertum überhaupt bedeutet? Und wo weichst du aber vielleicht auch bewusst vom Vorbild von deiner Familie ab?
Ich glaube, das hat ganz viel beeinflusst. Also erstmal hat es mir die Möglichkeit gegeben, Unternehmertum als Karriereweg zu sehen. Ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen von meinen Freundinnen und Freunden das einfach nie ein Weg war. Also die haben teilweise so gute Ideen und dann frage ich mich, warum machst du dich nicht selbstständig? Das ist einfach nicht in deren Weltbild sozusagen, in deren Karriereweg verankert. Und für mich war es eben immer
verankert. Im deutschen Weltbild generell nicht so verankert, ja.
Das. Genau, ja. Also das ist ja bei uns einfach nicht so eine der Optionen, die einem im Studium, in der Schule beigebracht werden, als Möglichkeit, sich da selbstständig zu machen. Und das ändert natürlich schon von Anfang an alles, wenn ich aufwachse mit dem Wissen, ich kann auch ganz alleine und selbstständig etwas schaffen und ich kann ein Unternehmen aufbauen und ich kann der Boss sein sozusagen. Das ändert natürlich alles und das eröffnet einfach große Türen. Von daher glaube ich, dass das schon mal ganz, ganz einen großen Unterschied gemacht hat.
Ich habe gelesen, du entscheidest nach dem Prinzip Hell Yes or Clear No. Das klingt einfach, aber in der Praxis, wenn jetzt ein Startup, wenn das ganz tolle Zahlen hat, aber trotzdem jetzt nicht so ein gutes Gefühl gibt, wie oft hat das Bauchgefühl schon die Excel-Tabelle besiegt bei dir?
Am Ende muss natürlich immer beides sein. Also wir würden auch nicht in ein Startup investieren, wo wir sagen, oh, hört sich alles toll an, aber irgendwie macht da gar nichts Sinn. Die Zahlen machen bei den Startups übrigens immer Sinn, weil die ja super fiktiv sind und einfach dahin gezaubert sind. Also die, wenn bei einem Startup die Zahlen schon nicht stimmen, dann kann man es auch direkt lassen. Aber das heißt auch überhaupt nichts, wenn die Zahlen stimmen, weil die, ja, wie gesagt, kommt direkt aus Hogwarts irgendwie. Aber was eben stimmen muss, ist, dass man das Gefühl hat, der Markt und dieses Team, die durchdringen den Markt, die verstehen, welches Problem lösen wir hier. Und ich habe das schon viel zu oft gesehen, dass Gründer und Gründerinnen eine Lösung hatten und die vorantreiben wollten. Es passiert ganz oft, wenn was aus der Forschung kommt. Da sitzt ein Professor, der hat sein Leben lang an seiner These gearbeitet und daraus will er jetzt ein Produkt erstellen. Aber dann ist das vielleicht eine Lösung, die man vorantreiben will. Aber man muss eigentlich viel mehr am Produkt bleiben, am Problem bleiben. Also du musst als Gründerin und Gründer eben sagen, hier tut's der Industrie weh. Hier, da können wir eben was vereinfachen, was effizienter machen. Und wenn man immer nah am Problem bleibt und das eben löst, dann ist das für uns ein viel besseres Zeichen, dass da auch Geld für gezahlt wird, als wenn man eben eine Lösung sich ausdenkt, wo man aber eigentlich noch gar nicht weiß, okay, wird das auch angenommen oder braucht es diese Lösung jetzt spezifisch?
Dass das quasi fall in love with the problem, not the solution.
Ja, genau. Okay. Genau. Mhm.
Aber wie hält man das jetzt in der Due Diligence aufrecht, wenn ich sag mal, GründerInnen mit Charme und Momentum auch in so einen Raum kommen?
Ja, da darf man sich dann einfach nicht mehr von blenden lassen. Also irgendwann hat man das natürlich auch irgendwie durchdrungen, diesen Charme und diese Passion. Das haben ja auch alle und das macht ja auch ganz, ganz viel Spaß. Aber letztendlich muss man einfach die Menschen ein bisschen kennenlernen und den Markt verstehen. Und das macht es auch so interessant, dass man so viele Märkte sich dann anschaut und guckt auch, okay, was sind denn Erfolgsgeschichten? Was hat denn da schon geklappt? Was hat denn nicht geklappt? Und warum hat es bei auch anderen tollen Menschen nicht geklappt, sich in dieser Szene durchzusetzen? Dann macht man hoffentlich mehr gute Entscheidungen als schlechte, aber auch die gehören irgendwie in die VC-Welt. Und dass man sich da mal verinvestiert sozusagen, das ist halt leider ein Teil von unserer Branche.
Ja, klar, der Großteil scheitert ja sogar. Also das gehört ja nochmal dazu. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt einen Fokus auf Impact-Investing. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Impact-Fonds in der Breite jetzt zumindest keine besseren Renditen erzielen als konventionelle Fonds. Manchmal sogar schlechter abschneiden. Was antwortest du denn LP-Investoren, die genau das ansprechen bei dir in Gesprächen?
Ich glaube, für uns war es wichtig, die Investoren zu finden, die nicht gesagt haben, wir investieren jetzt in den Impact-Fund, weil wir die Rendite erzielen wollen, sondern die erstmal offen waren für Impact und dann gesagt haben, ach so, ihr habt auch den Anspruch zu outperformen. Ihr habt den Anspruch, trotzdem krasse Zahlen zu liefern. Aber wenn jemand generell schon quasi zu uns kommt und sagt, ach, das passt nicht zusammen, dann ist es vielleicht auch nicht die Person, die wir überreden müssen. Also ich glaube, wir haben aufgehört, Leute von Impact zu überreden, sondern entweder das passt halt, dass man sagt, hey, wir möchten gerne mit deinem Geld mehr Geld verdienen, indem wir in nachhaltige Startups investieren. Und bei uns ist ja nachhaltig auch relativ breit gefächert gewesen. Also das war ja in Gesundheits- und Climate-Tech-Themen. Und das hat uns natürlich schon ein relativ breites Spektrum angeboten, mit dem sich dann auch viele, vor allem auch in der Energiewelt sozusagen, identifizieren konnten, wo es dann auch Sinn gemacht hat an den Zahlen, an den Startups, dass die eben viel Geld verdienen können.
Du sagst, der Impact muss auch so hart berichtet werden wie Umsatz. Also was messt ihr da konkret bei Linux? Also oder was sind da so KPIs, die euch vielleicht auch überrascht haben?
Ja, ich weiß gar nicht, ob so hart berichtet werden muss wie die Finanz-KPIs. Ich bin kein großer Freund von diesem Überberichten und jetzt noch eine Regulierung und das muss reported werden und das, weil ich immer das Gefühl habe, wenn es so ein Zwang wird, dann werden die Daten einfach auch schlecht. Also dann kommt es wieder irgendwie direkt aus Hogwarts und das sind wieder irgendwelche Zahlen, die sich irgendwie aus der Luft gesogen hat. Und da bin ich kein Fan von. Was ich aber gut finde, ist, wir haben ein eigenes Framework aufgesetzt, das Linux Impact Framework, und mit dem haben wir uns angeschaut, was sind aus Impact, also wir sehen ja gerade irgendeine Art von Impact, das ist ja übersetzt mit Wirkung, also irgendeine positive Wirkung auf diese Welt. Was sind davon die Risiken? Was sind die Chancen? Was können wir daraus ziehen? Welche Effizienzen können wir daraus ziehen, sodass wir diese Wirkung, diesen Impact, also wirklich als Teil des Businessmodells sehen und da aber dann auch immer vor allem mit den Risiken oder Katastrophenchancen sozusagen abgleichen und uns überlegen, okay, was ist hier der beste Weg strategisch und welcher Weg könnte uns durch euren Impact eben noch zu einem effizienteren Businessmodell sehen? Also verkoppeln es immer mit Finanz-KPIs.
Lass uns mal konkret werden. In was für Unternehmen investiert ihr denn zum Beispiel? Also ich habe ein Beispiel gefunden, The Blood. Also ein Unternehmen, was, wenn ich das richtig verstanden habe, Menstruationsblut analysiert. Aber was, erzähl mal ein bisschen, was war so die Idee dahinter oder was sind so andere Unternehmen? Wie seid ihr da so aufgestellt?
Weiteres ganz starkes Portfoliounternehmen von uns ist Dr. Vivian Kahl. Die machen Intimcremes, Intimlotion, Duschgel für den Intimbereich, eigentlich alles für den Intimbereich. Und die Story dahinter war so cool, weil sie, also die Gründerin mit gleichen Namen wie Vivian Kahl, ist Apothekerin und war halt, stand in der Apotheke und die Frauen kamen immer zu ihr und haben gesagt, haben Sie vielleicht was gegen Vaginaltrockenheit? Und es war immer so ein ganz peinliches Thema. Und dann hat sie gesagt, Mensch, irgendwie die Medikamente, die ich hier verschreibe, die sind erstmal das, die sind erstmal Medikamente. Und ich möchte eigentlich eine Brand, eine Marke aufbauen, die Frauen gern in ihrer Kosmetik haben oder in ihrem Bad stehen haben. Und so hat sie das aufgebaut und daran und an den Erfolgszahlen, die die haben, die wirklich jedes Mal wieder alles, ja, alle positiven Erwartungen übertreffen, sieht man einfach wieder, wenn da jemand ist, der ein Problem erkennt und der eben ganz tief in dieser Welt drinsteckt und die Konsumenten auch und Konsumentinnen auch versteht, der da in der Produktentwicklung ganz, ganz nah ist, dann verkauft sich das und da ist eben eine Purchasing Power von Frauen mit diesem Problem oder auch nicht, die einfach sagen, ich möchte mir, ich gebe 50 Euro für eine Gesichtscreme auch und ich möchte mich auch an anderen Körperstellen eben pflegen. Dann sieht man einfach, was da für eine Purchasing Power hintersteht und das haben die verstanden und wunderbar umgesetzt. Und das war von Anfang an eine Entscheidung für einen Markt, an den wir geglaubt haben, wo wir glauben, dass da noch ganz viel Potenzial war, kombiniert mit zwei ganz, ganz starken, ganz klaren, strukturierten Gründerinnen.
Über 40% eurer Portfoliounternehmen sind ja auch Frauen geführt. Das ist kein Zufall, oder?
Wir haben 50% Gründerinnen in unserem Portfolio. Mhm. Und das war uns ganz wichtig. Wir können auch nur in Männerteams investieren, nur in Frauenteams, gemischte Teams. Aber wenn man einmal alle zählt, dann hätten wir einfach gerne einen Raum, der einigermaßen durchgemischt ist. Also ob das jetzt 45, 55 ist oder so, das ist uns am Ende egal. Aber es geht ja dann auch dabei, wie positionieren wir uns und wie schaffen wir es als VC, als Marke attraktiv zu sein für die schlauesten Gründerinnen. Denn 2% des VC-Geldes geht an Gründerinnen und an frauengeführte Teams und 16% an gemixte Teams. Das heißt, da ist ja schon eine große Diskrepanz. Das heißt, wir müssen erstmal als Marke cool genug sein, dass diese schlauen Frauen auf uns zukommen. Und wir werden immer wieder von anderen VCs gefragt, so, ey, wir würden ja gerne mehr in Frauen investieren, aber wir sehen die nicht, die kommen nicht zu uns, wir kriegen einfach keinen Access. Und das haben wir einfach durch viel Brandbuilding und dadurch, dass wir es immer wieder gesagt haben, dass wir gerne in tolle Frauen investieren würden, gesagt. Trotzdem haben wir natürlich zu dem Großteil der Frauen, die sich bei uns vorgestellt haben, immer noch Nein gesagt. Das ist natürlich auch ein Teil der Geschichte.
Paulina, stell dir mal vor, du sprichst mit einer 22-Jährigen, die überlegt, ob sie zum Beispiel in den VC-Bereich geht oder auch ein Startup gründet. Was sagst du ihr und was verschweigst du ihr lieber?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde erstmal fragen, warum möchtest du in die Startup-Welt gehen? Also ich würde ganz, ganz scharf hinterfragen, was die Motivation ist, ein Startup zu gründen, weil ich glaube, und das ist ein Teil auch der Berliner Bubble natürlich oder auch von diesen Zentren, wo da viel Unternehmerenergie drin ist, macht man das jetzt aus Lifestyle-Gründen, weil man irgendwie das cool findet und so. Ich glaube, dann versteht man nicht genau, was dahinter steht oder dann tut man sich damit selbst keinen Gefallen. Gleichzeitig gibt es auch die andere Seite von Leuten, die eigentlich unbedingt was gründen sollten, aber dann in einem Angestelltenverhältnis stecken und nicht glücklich sind und sich davon aber nicht frei machen können. Also ich glaube, bei beiden muss man ganz scharf hinterfragen, warum. Also was ist dein Warum? Warum möchtest du das machen? Und was ich verschweigen würde, ist, dass Unternehmertum nicht nur mit ganz, ganz viel Arbeit einhergeht. Ich glaube, das ist allen bewusst. Aber dass es eben 99% der Zeit auch sehr glanzlos ist. Also man sieht immer nur auf LinkedIn und überall diese Hochmomente. Aber es gibt halt mindestens genauso viele Tiefmomente. Und dass du immer wieder als Unternehmerin, als Unternehmer mit einem Nein klarkommen musst. Und das macht was mit einem. Und ich glaube, das kann einen absolut stärken. Und da muss aber nicht jeder 22 sein, um diese Erfahrung zu machen. Bei manchen Leuten ist es vielleicht genau richtig. Und bei manchen Leuten wäre es aber besser, wenn man erstmal ein Selbstbewusstsein aufbaut, damit man auch mal mit einem Nein klarkommt. Ich glaube, diese mit Neins klarzukommen, kannst du in jedem Job da lernen müssen. Aber im Unternehmertum eben nochmal doppelt so schnell und doppelt so viel.
Und du lernst es vielleicht auch auf die härtere Art im Zweifelsfall. Du arbeitest ja auch in der Dissertation. Ich habe es ja eingangs gesagt über effizientere Fördermodelle für Gründerinnen. Ich hoffe, ich habe es jetzt mal so zusammengefasst. Was ist denn deine provokanteste Zwischenthese? Also etwas, das man vielleicht in dieser ganzen Gründungsförderungsbubble, die auch in Berlin stark ist, vielleicht nicht hören will.
Ja, dass die meisten Events halt einfach pures Marketing sind. Also das war auch so ein bisschen meine Frustration auf vielen Events, die irgendwie female gebrandet sind. Und wir machen das ja auch selber als Linux, will mich da gar nicht rausnehmen. Aber dass einfach viel davon wirklich nur Marketing ist. Und dann hast du da irgendwie VCs, die sagen, hier zum Internationalen Weltfrauentag und wir machen jetzt hier ein Pitching-Event. Und dann frage ich, okay, wo sind denn hier eure irgendwie Entscheider aus dem VC? Und es ist halt niemand da, sondern halt der Praktikant, der jetzt seit 2 Wochen da ist, der irgendwie gar nicht weiß, wo oben und unten ist und mit einem Glas Wein sich in die Ecke verkriecht. Und das ist halt super kontraproduktiv, weil dann hast du diesen Raum voller toller Frauen, die pitchen und sie werden aber gar nicht gehört, sie werden nicht gesehen und es investiert auch keiner. Und das ist einfach super ineffizient und solche Events kann man sich einfach auch schenken. So, und deswegen ist da die steilste These, dass viele von den Events, die es bis jetzt gibt, einfach schlecht investiertes Geld sind. Pure Marketing.
Mal ganz runtergebrochen in 1-2 Sätzen. Was unterscheidet denn ein Gründer oder eine Gründerin mit einer guten Idee von einem oder einer, in die du investierst? Weil du hast ja vorher gesagt, die Passion bringen die alle mit. Was ist dann so der Trigger, wo du wirklich am Ende sagst, du investierst deswegen?
Wenn wir das Gefühl haben, dass sich das Produkt gut verkauft. Oder der Service. Also letztendlich sind wir ein VC und auch bei allem Gender Parity und Impact, unser Business Model funktioniert auch nur, wenn unsere Startups halt Geld zurückbringen. So, also so funktioniert das. Das heißt, wir müssen das Gefühl haben, dass diese Leute dieses Produkt extrem erfolgreich machen können.
Wie viel Startups seid ihr bislang investiert?
In 11.
Was war die erste Investition? Wann war die?
Die erste Investition war 21.
Also jetzt 5 Jahre habt ihr die Investition und? Sind da schon welche ausgefallen bislang?
Ausgefallen im Sinne von
Startup, die es nicht geschafft haben?
Ah, die es nicht geschafft haben. Ja, tatsächlich. Eins auch relativ schnell, da haben wir uns auch sehr geärgert. Und zwar war das eine Fehleinschätzung von uns in den Gründer tatsächlich, der eine wahnsinnige Sales-Maschine war. Und also wirklich, der hätte dir alles verkaufen können. Und es war, glaube ich, gut, die Erfahrung früh gemacht zu haben. Und der hat dann auch nach, ich glaube, als wir nur ein Jahr investiert waren, gesagt, das ist einfach alles zu hart. Ich kann es nicht mehr und ich komme einfach mental nicht mehr mit dem Druck mit. Und da kann man einfach dann auch als Investor wenig zu sagen, weil wenn auch die Marke dann an einer Person hängt, der war da der Visionär, dann ist es natürlich super schwierig. Also ich glaube, da dann immer nochmal zu hinterfragen, hey, wie viel Energie hast du eigentlich gerade noch über? Und zwar ehrlich. Die ehrlichsten Gespräche kommen immer, nachdem man investiert hat, das ist auch klar. Aber die Leute wirklich vor dem Investment sehr, sehr gut kennenzulernen und auf eine persönlichere Art und Weise. Ich glaube, dass wir da auch einen Vorteil haben zu vielen großen VCs, weil wir einfach nochmal anders an die Gründerinnen und Gründer herantreten können. Aber das war ein sehr frühes Lernerlebnis für uns.
Wie lange sprecht ihr denn damit, Gründer? Wie lange dauert das vom ersten Kontakt, bis ihr rein investiert, so im Schnitt?
Ganz unterschiedlich. Also von 3 Monaten bis, dass wir die auch schon 3 Jahre kennen und immer mal wieder beobachtet haben. Und am Anfang war es aber irgendwie zu früh. Es kommt ja auch immer drauf an, was unterscheidet einen tollen Gründer, in den wir investieren? Es muss ja auch zu uns passen. Also es muss ja auch immer in unser Portfolio passen. Und das ist immer so eine super langweilige Ausrede von VCs an Gründer und Gründerinnen. Es passt gerade nicht ins Portfolio. Aber letztendlich haben wir auch eine Diversifikation, die wir anstreben. Und wenn wir halt gerade in einen Markt schon investiert haben, dann investieren wir da vielleicht nicht nochmal rein. Aber letztendlich, ja, muss es natürlich auch irgendwie bei uns zu uns passen und zu uns reinpassen.
Ihr habt ja Linux in euer Family Office integriert, jetzt statt irgendwie einen externen 40-Millionen-Fonds aufzulegen oder so. Warum?
Aus verschiedenen Gründen. Also zum einen kam der Ruf aus meinem Family Office mehr Verantwortung zu übernehmen und mich mehr zu integrieren. Das hatte verschiedene persönliche, auch gesundheitliche Gründe in der Familie, weswegen ich dem Ruf auch gerne gefolgt bin und habe dann aber auch gemerkt, dass man kann VC nicht part-time machen. So, das geht halt nicht, vor allem nicht beide Gründer eines VC-Funds. VC, du musst immer bei den Events sein, du musst die Startups kennenlernen und so und um da irgendwie wirklich total relevant zu bleiben und um das als Hauptjob zu machen, meine ich jetzt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt noch andere Verantwortlichkeiten nebenher haben, dann können wir das auch einfach als VC-Arm integrieren in das Family Office. Wir haben immer schon in Startups investiert, aber dann haben wir jetzt eine Brand, wir haben jetzt eine Marke, die man kennt, die für was steht, was total aligned ist mit den Werten des Family Offices, können immer noch investieren, aber müssen uns jetzt gerade nicht mehr aufs Fundraising konzentrieren, sondern können eben unseren Fokus aufs Investieren legen. Und dadurch kommen natürlich auch nochmal viel mehr Startups auf uns zu, weil es jetzt nochmal einen anderen Hintergrund hat. Und wir haben auch einfach mehr Flexibilität, mehr Freiheit, weil wir jetzt auch in den Investment-Ticket-Größen, also wie viel wir investieren, einfach nochmal ein bisschen flexibler sind.
Wenn du Linux heute nochmal gründen würdest, würdest du alles nochmal genauso machen oder was würdest du dir selber dringend ausreden?
Also natürlich hat man ganz, ganz viel gelernt und würde ganz viel anders machen, aber ich bin irgendwie gar kein Fan davon, so krass in die Vergangenheit zu gucken. Wenn mir jemand sagt, ach, mit ein bisschen mehr Lernen hätte ich ein 1er-Abi geschafft, dann denke ich mir so, nee, hast du nicht, weil hast du ja nicht. Also ich bin da irgendwie gar kein Fan von sozusagen, ich hätte jetzt das oder das anders gemacht. Wir haben alles genauso gemacht, wie wir es gemacht haben, aus den Gründen und mit den Informationen, die wir in dem Moment haben. So, das
du bist auch happy damit.
Ja, das waren, also in dem Moment waren das die besten Entscheidungen, weil es waren die, die wir getroffen haben. Natürlich haben wir ganz, ganz viel gelernt, aber das sind eher so Learnings, die ich mit in die Zukunft nehme, als da jetzt lange in der Vergangenheit drüber rumzudenken. Also nach vorn hin nehme ich ganz, ganz viel mit.
Sehr gut. Paulina, wenn du nicht in Startups investieren würdest, ja, sondern du wirst jetzt an eine Business School berufen und unterrichtest ein Seminar, wie heißt das und was steht auf Folie 1?
What would you do if you could not fail? Und zwar hatte ich ein Mentorgespräch mit einem Mentor und der hat gesagt, ja, und ich habe gefragt, ja, ich möchte gerne meine Karriere mit dir besprechen. Und dann hat der gesagt, was möchtest du denn in 5 oder 10 Jahren sein und was würdest du denn machen? Was bist du denn? Wer willst du denn sein? Und habe ich gesagt, ja, also eine Unternehmerin, ganz klar. Und dann habe ich ihm erstmal erzählt, aber davor muss ich noch einen Finance Master machen, ich möchte erstmal in der Beratung arbeiten, möchte erstmal bei einem großen Conglomerate arbeiten und so. Und hat er gesagt, okay, aber was macht dich denn in 5 oder 10 Jahren zu einer besseren Unternehmerin, als du es jetzt schon bist? Und dann ist mir aufgefallen, okay, Unternehmerin sein ist nichts, was ich jetzt lerne durch ein Seminar oder so, sondern das ist was ich bin. Und als Unternehmerin muss ich noch ganz, ganz viel lernen. Und ich glaube, deswegen würde ich gerne Entrepreneurship und Unternehmertum mehr in Universitäten bringen. Also wenn ich jetzt dazu eingeladen wäre, würde ich das aber gar nicht Entrepreneurship nennen, sondern ich würde die Leute einfach fragen so, hey, was willst du denn gründen? Weil diese Grundfrage nach, hey, was willst du gründen, das setzt halt schon so den ersten Spark los, den manche Leute einfach brauchen, um sich selbst in der Rolle eines Unternehmers sehen zu können.
Hast du so viel über das Gründen gesprochen, da war die Abschlussfrage, wenn du die Chance hättest, jetzt Linux läuft super, du kannst das aber irgendwie, da gibt es jetzt Leute, die können das auch gut machen, hast vielleicht Lust auf was Neues, wenn du die Chance hättest, mit einer historischen Persönlichkeit ein Startup zu gründen, wer wäre dein Co-Founder oder Co-Founderin?
Oh, Sarah Blakely, immer wieder, so eine tolle Frau, so viel Optimismus, so eine coole Persönlichkeit, hat Spanx groß gemacht, hat Spanx für eine Milliarde im Deutschen verkauft, hatte keine anderen Investoren drin und ist einfach eine ganz, ganz tolle Frau und Macherin, hat jetzt mit über 50 ihr zweites Unternehmen, was auch erfolgreich ist, Sneaks aufgebaut, also mit der würde ich immer gerne gründen, weil ich einfach glaube, man hätte sehr, sehr viel Spaß und würde es irgendwie auch weit bringen. Und ich kann euch auch sagen, was ich gründen würde, weil das einfach wirklich, also alle, die zuhören, bitte gründet es einfach. Wir brauchen im Ruhrgebiet viel mehr coole Spinning-Clubs. Ich weiß nicht warum, aber in Berlin gibt's ja von Rowcycle zu Blackbike zu, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, alles möglich. Und in Hamburg und in Köln und in Düsseldorf und in allen Städten, aber nicht irgendwie so in Essen, Bochum, Duisburg, in allem, was so um uns herum ist. Also ich würde auf jeden Fall ein richtig geiles Spinning-Studio-Kette aufbauen. Wer auch immer das hört, bitte, ich komme.
Der Ruhrpott soll radeln.
Okay. Der Ruhrpott soll radeln, so.
Sehr gut. Paulina, es hat viel Spaß gemacht. Danke für die ganzen Einblicke in euer Unternehmen, wie ihr das aufbereitet. Und ich bin gespannt, was aus den Unternehmen wird, in die ihr so investiert.
Ja, ich auch. Danke.